Ja, merci vielmal euch. Ich hoffe, ich bin nicht so unbeweglich wie ein Fels, aber für das haben wir ja den David, der beweglicher ist. Genau. Gott hat es noch im Griff. Das ist ja die Frage, die da oder dort vielleicht in unserem Umkreis gestellt wird. Vielleicht auch eine Frage, die manchmal still oder laut vielleicht auch in deinem oder meinem Leben mal wieder da ist. Die Frage, Gott, warum? Und wir wollen ganz kurz noch einmal zusammenfassen, was wir vor zwei Wochen miteinander angeschaut haben. Weil die beiden Predigten hängen unglaublich stark miteinander zusammen. Das eine wie das andere können wir nicht voneinander trennen, weil beides eigentlich zusammengehört. Und darum möchte ich kurz noch einmal reinschauen, was wir vor einer Woche haben gehört. Ihr könnt das nachher auch nachhören. Die auch auf dem Internet, dort findet ihr das auch. Wir haben unsere Welt und unserer Welt geht es nicht so gut. Das weiss man nicht erst seit heute, sondern das merkt man immer wieder, spätestens wenn du die Nachrichten anlässt. Gerade wenn wir Kriege beobachten, wenn wir schauen, was in Syrien alles abgeht, dort sind wir ja im tiefsten Mittelalter. Also dort werden heute wieder ganze Städte ausgehungert. Die Leute beginnen Wurzeln und Gras essen, dass sie irgendwo noch überleben können. Und einige sagen vielleicht, ja, es hat es schon immer gegeben, Frank. Und gleich muss ich sagen, vieles hat es schon gegeben und doch ist heute alles anders. Die ganze Welt funktioniert viel globaler. Wenn einem in Syrien etwas passiert, dann bewegt auch uns das hier. Und wenn irgendwo Krieg passiert, weit weg, dann hat das auch Einfluss auf vieles andere, was auf dieser Welt passiert. Und wir können alles nicht mehr so örtlich verorten und sagen, ja, was hier passiert, geht, vernehmen die anderen nicht, sondern es ist viel umfassender. Wir haben so vor einer Woche im Talk gesehen, mit dem ganzen Thema Islam, IS. Du kannst das nicht einfach auf einen Ort beschränken und sagen, es findet hier statt. Und wir können so gemütlich hier abhocken und sagen, ah, es betrifft uns nicht. Wir haben etwas von dem mitbekommen, gerade IS findet überall statt. Es ist nicht einfach eine Organisation, sondern es ist viel mehr das Gedankengut, das da oder dort plötzlich kann etwas verunsichern kann. Und da kommt immer wieder plötzlich die Frage auf, Gott, hast du es noch im Griff? Und wir haben vor zwei Wochen so zwei Bewegungen angeschaut. Auf der einen Seite das, was ich hier gelb darstelle, natürlich klar vereinfacht dargestellt, dass wir vielleicht so ein bisschen ein Bild haben, was abgeht. Die Seite von Gott. Gott, der auf dieser Welt wirkt. Und die andere Dynamik, rot dargestellt, der Mensch, der mitwirkt auf dieser Welt, das menschliche Handeln, auch schnell mal das Böse, das Diabolische, all das, was mit hineinwirkt hier, wo der Mensch sich eigentlich wie hat dem Preis gegeben. Und oft gibt es dann so ein bisschen die, manchmal ein bisschen die fromme Idee, dass aber Gott doch alles noch im Griff hat und es läuft nach seinem Plan hier auf dieser Welt. Wir haben aber vor zwei Wochen gesehen, dass Gott nicht wirklich alle Fäden zieht hier auf dieser Welt. Wir haben mitbekommen von diesen zwei Männern, die vor die Guna ertrunken sind. Und einfach sagen, Gott hat es im Griff. Ich weiss nicht, ob wir wirklich der Familie Trost sind. Aber dass Gott da etwas Gutes daraus machen kann, das glaube ich. Aber manchmal haben wir so das Gefühl, ja, das kommt immer gut. Es kommt schon gut. Und ich würde das klare Frage stellen. Weil Gelb und Rot gibt einfach nicht Gelb. Jeder, der ein bisschen Farbenlehre kennt, weiss, dass Gelb und Rot Orange gibt. Und da, wo Gott und der Mensch wirken, da ist nicht einfach Gott, der alles bestimmt, ein bisschen komplexer dargestellt. Wir haben das vor einer Woche angeschaut. Zum einen oben durch Gott wirkt in die Welt hinein. Man sieht immer wieder sein Wirken da oder dort aufblitzen. Wir sehen aber auch ganz klar das menschliche, das egoistische, das Eigensüchtige, das der Teufel klar in dieser Welt zerstört. Und das ist heute oft mehrheitlich zu entdecken. Nicht nur im Krieg, sondern auch in unserem Alltag, da wo wir einander bekriegen, sei es Familie, Ehe, Arbeit, Umfeld, da merken wir etwas von dem. Und nachher der Mittelteil, so ein bisschen orange, und merkst, Gott versucht immer wieder. Und es ist menschlich, wie auch ein göttlicher Anteil drinnen, die in die Welt hineinwirkt. Gelb, Gott wirkt aktiv in gewissen Bereichen. Denke ich immer wieder zu entdecken, aber auch rot, der Irrsinn, der einfach passiert. Also wenn du zum Teil in die Nachrichten hineinschaust, was sich der Mensch alles leistet, dann musst du wirklich sagen, es ist nicht mehr dabei zu sein. Und wir haben vor einer Woche auf einem Blatt zusammengefasst, ich habe die, die das letzte Mal nicht haben, mitgenommen oder nicht haben, hinten auf dem Infopoint liegt so ein Ausdruck, wo wir verschiedene Sachen haben angeschaut. Wie reagiert der Gott? Wie handelt Gott heute? Hat er es einfach alles im Griff? Und wir haben vier Punkte herausgeschafft, anhand der von Geschichte von Josef, aber es gibt noch viele andere Stellen, wo wir das nachschauen können. Gott lässt negative Umstände zu. Sonst kommst du irgendwo mit gewissen Fragen nicht zu Gang. Und trotzdem behaltet Gott die ihn gerne hat, in seinem Hang. Er behaltet es im Auge. Wir dürfen wissen, es ist ihm nicht einfach alles entglitten, sondern er hat uns noch im Blick. Und Gott gestaltet hier aktiv im Positiven, aber er nutzt das Negative, was hier passiert, für vielleicht uns können zu begegnen, für vielleicht verschiedene Situationen auch können etwas Positives daraus zu entstehen. Und nicht zuletzt, Gott überlässt aber auch vieles einfach einem Mensch. Er lässt los. Ich habe dann den Satz gesagt, und ich möchte den nochmal wiederholen, weil er mir passend dürft. Gott ist allmächtig, aber er macht nicht alles. Wir sind nicht einfach Marionetten auf dieser Welt, sondern ein Mensch hat sich bewusst losgesagt von Gott. Und Gott hat ihm die Freiheit gegeben. Und wir sehen, dass auf dieser vorderen Kulisse vieles im Argen ist. Vieles vom Mensch her zerstört wird, vieles kaputt geht. Und Terror, Gewalt, Katastrophen zunehmen. Und wir können uns nicht einfach Gott zuschreiben und sagen, Gott, wieso tust du nichts? Hast du es noch im Griff? Sondern sagen, ich würde, wenn ihr mir würdet lassen. Aber so viel sagt der Mensch, wir wissen es selber, wir machen es selber. Und wir stehen uns manchmal, selbst als Christen, so unglaublich nach, vor allem uns, dass wir sagen, ja, aber ich will doch auch noch etwas. Und merken gar nicht, wie viel wir manchmal durch unser egoistisches Denken und Handeln zerstören. Und darum geht es mit dieser Welt irgendwo am Ende zu. Die vordere Kulisse, die Menschheitsgeschichte, deine persönliche Geschichte wird irgendwo ein Ende haben. Und jetzt geht es nicht um Star Wars, um Science Fiction oder so, um eine Weltverschwörungstheorie, sondern es ist eigentlich das, was uns die Bibel in verschiedenen Bereichen immer wieder aufzeigt und sagt, mit dieser Welt wird es Ende gehen. Die Welt hat ein Ende. Es kommt nicht gut. Genau jetzt, dass es mit euch gut kommt, hier vorne hat es noch Platz, ihr könntet hier vorne kommen, da hat's auf dieser Seite hat es noch viel Platz. Genau. Super. Das Problem können wir noch lösen. Andere Probleme sind ein bisschen schwieriger. Genau hier, die besten Plätze sind noch frei, extra für euch freigehalten. Aber wir merken vieles von dieser Welt. Jetzt muss ich schnell fragen, Hochdeutsch, versteht ihr Mundart? Hochdeutsch? Okay. Dieses Problem lässt sich auch noch lösen, genau. Wir haben gerade miteinander angeschaut, wir leben in einer Welt und dieser Welt geht es nicht wirklich gut. Und da wirken Mensch und Gott hinein und man kann nicht einfach sagen, ja, Gott hat alles im Griff. Sondern wir merken, einige Situationen, die laufen so, wo Gott nicht wirklich ein Ja dazu hat. Und Gott weint über diesen Situationen und ist enttäuscht, in welche Richtung das der Mensch läuft. Und Gott hat in vielen Bereichen in der Bibel gesagt, mit dieser Welt kommt es nicht gut. Es gibt ein Ende, die Welt kommt zu einem Ende. Wahrscheinlich zerstört sie sich selber. Und das Schöne, was ich heute mit euch aufnehmen möchte, anschauen möchte, ist, Gott baut schon lange dahinter eine andere Kulisse auf. die Heilsgeschichte, wie wir es in der Theologie nennen, Gottes Reich. Und das ist ineinander verwoben und doch oft für uns unsichtbar oder so, wie es Urs mit den Kindern dargestellt hat. Wir versuchen uns vielleicht auf das zu fokussieren, aber das in der Welt, Tobias hat das super gemacht, er hat sich nicht irritieren lassen. Wenn wir so durch die Welt gehen als Christen und uns auf das fokussieren, ist genial, aber es läuft oftmals anders. Und doch zu entdecken, da zieht Gott eine andere Kulisse an, von Anfang an, und versucht, den Menschen wieder zu gewinnen, sagen, ich will etwas Neues schaffen. Das Alte, das kommt nicht gut, das wird ein Ende haben. Aber im Hintergrund ist uns verheißen, in der zweiten Kulisse, Gott baut eine neue Schöpfung auf. Vielleicht in einem anderen Bild dargestellt. Ich bin ja in einem Altersheim aufgewachsen, da hatten wir einen Gärtner angestellt und der hatte einen riesigen Garten. Und so als kleiner Knirps wirst du ja auch dein Gemüseblätz haben irgendwo, sagst, ach, ich möchte auch ein bisschen wursteln und gärtnern und mal schauen, wie das Ganze kommt. Und da habe ich so einen kleinen Ecken zugeteilt bekommen in dem Garten und da bin ich mal dran hingegangen und habe gesagt, ja, der Gärtner wollte mir dann immer reinreden. Ich sage, nein, ich weiß, ich will meine Rüebli und so weiter. Da hat er meinen Garten gepflanzt, immer wieder vergessen zu gießen und das hat dann ein bisschen elend ausgesehen. Und das ist so die vordere Seite. Oft unser Leben, wir wollen selber, wir wissen doch, wie es geht, wir bauen unseren eigenen Garten. Und daneben unser Gärtner, wusch! Das hat dort alles so wie explodiert. Das kam so schön. Und ich dachte immer, irgendetwas machst du falsch. Das ist für mich so ein Bild. Auch für diese zwei Ebenen. Gott baut dahinter etwas Gewaltiges auf. Das, was wir hier vorne nicht mehr hinbekommen. Aber Gott baut etwas Neues. Und es ist gewaltig, einmal zu wagen, in diese hintere Kulisse hineinzuschauen. Wir werden heute nicht nur die Offenbarung anschauen, vielleicht einen kleinen Blick da hinein, was Gott geplant hat. Gott ist aktiv, er gestaltet aktiv. Und wir haben hier eine weiße Linie, die so einen Zeitstrahl anzeigt. Und ein markantes Ereignis, das wir alle kennen, wo Gott Geschichte schreibt, als er seinen Sohn auf die Welt sandte, als er seinen Sohn sterben ließ. Und da brach irgendwo die hintere Kulisse in diese Welt hinein. Auch schon vorher punktuell. Aber hier hat Gott wieder einen Anlauf genommen und gesagt, jetzt will ich das Problem lösen, damit die Menschen nicht für ewig verloren gehen, sondern wieder das Neue erleben können. Gott ist hochaktiv. Und es ist sehr erstaunlich, dass wir heute noch dieses Datum, unsere Zeit nach vor und nach Christus einteilen. Ich möchte mit euch in diesem Zusammenhang einen ersten Text betrachten aus Hebräer 9, Vers 26. Ein Bibeltext an die Hebräer. Wir müssen vielleicht kurz den Hintergrund kennen. Die Hebräer waren in einer schwierigen Situation. Vielleicht auch oft mit der Frage auf der Zunge, Gott, hast du es noch im Griff? Sie waren arg unter Druck. Die Hebräer waren Christen geworden und wurden oftmals den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Dramatisch, was sich damals in der Geschichte ereignet hat. Und jetzt kommt dieser Hebräerbrief als Trostbrief an diese Leute. An diese Hebräer, diese Christen, die zum Glauben gekommen waren. Und wir landen heute Morgen bei Kapitel 9, Vers 26. Und da lesen wir, Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal, Jesus, in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeit, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Gott wurde Mensch durch Jesus und er ist zu uns auf die Erde gekommen, einmal, um durch sein Opfer, sein Sterben, die Sünden aufzuheben. Und so tröstet eigentlich der Hebräerbrief die ersten Christen, sagt, Jesus ist gekommen. Jesus kam auf die Welt, damit wir neue Hoffnung haben. Er tröstet sie, indem er ihnen hier sagt, Leute, es ist schwierig und die Löwengrube wartet auf euch. Aber eines müsst ihr zuerst wissen, Jesus ist gekommen, Gott ist Mensch geworden. Er kam in die Welt, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Eine andere Formulierung, um die Sünde zu vergeben, um etwas Neues zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr auch jemanden kennt, der einmal vielleicht ein bisschen mehr als zu schnell gefahren ist. So 10, 20 hast du ja schnell mal drauf, zu viel. Andere noch mehr. Und ich weiß um jemanden, einen jungen Mann, der hatte dafür 2 Jahre bedingt gekriegt. Mit der Auflage, jetzt darf nichts mehr passieren. Ich weiß nicht, ob ihr auch so jemanden kennt. Man würde heute so sagen, auf Berndeutsch jung, blöd, unerfahren, oder wusch, und nachher hetzt die. Aber wenn du dann erlebst, wieso jemand leidet, 2 Jahre darf nichts passieren. Das erste Jahr geht vorbei. Und da leiden Leute auch psychisch. Sagen, ich wollte doch nicht und jetzt es darf nichts passieren. Und dann das zweite Jahr, es wird Oktober, November, Dezember. Und die 2 Jahre sind durch. Und das ist das, was hier der Hebräer-Briefschreiber sagt, du bist frei. Ich muss vielleicht mein Skript opfern. Der Bußzettel ist verrissen. Es gilt nicht mehr. Und das ist das, was er hier sie ermutigt und tröst, sagt, ihr bekommt ein neues Leben, ihr könnt neu anfangen. Ich schaffe euch eine Beziehung zu diesem Gott. Es ist alles wieder in Ordnung. Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist das Wunder der Vergebung. Und dadurch will der Hebräerbrief uns trösten, gerade in der schwierigen Situation. Alles und immer, wenn du wieder etwas in deinem Leben siehst, es ist schade, dass es wieder passiert ist, dann dürfen wir zu Jesus kommen, 1. Johannes 1, 9, und er ist treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt. Er hebt auf, es ist weg, vergeben. Nun geht aber der Text noch weiter. Jesus ist nicht nur gekommen, sondern der Text schreibt, wenn er wiederkommt, in Vers 28. Das heißt, Jesus kommt wieder, er ist nicht nur einmal gekommen. Diese Tatsache, dass Jesus wiederkommt, wird im Neuen Testament über 300 Mal erwähnt, skizziert, dargestellt. Kommt er nicht mehr wegen der Sünde, steht hier, sondern um deine Rettung zu bringen, um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Diese Leute, die sich dafür entschieden haben, tot oder lebendig, die sich für diesen Weg mit Jesus entschieden haben, für diese Beziehung mit dem lebendigen Gott, für die kommt Jesus wieder. Um ihnen Rettung, letztendlich um ihnen ein neues Zuhause zu schenken. Eine Botschaft, die heute fast nicht mehr verkündigt wird. Eine Botschaft, die heute oft fast wie verloren geht. Dabei ist es so stark bezeugt, wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Um die zu holen, die auf ihn warten, die im Glauben mit ihm gestorben sind, aufzuerwecken und zu ihm zu nehmen. Nachzulesen in Offenbarung 19. Klar, hier kommt noch die ganze Entrückungsthematik hinein und so weiter. Ich will nicht ins Detail gehen in der Offenbarung, sonst sind wir eine ganze Woche da. Genau, Offenbarung 19. um hier etwas Ordnung zu schaffen. Vorher, Kapitel 6 bis 18, beschreibt Johannes eine Endphase, das Ende vom Ende von der Erde. Die Bibel spricht hier in verschiedenen Terminologien von 7 Jahren. Man nennt es auch die Trübsalszeit. Und dann kommt 19, wo er wiederkommt. Und 20, Offenbarung 20, wo wir davon lesen, dass die Welt komplett neu aufgebaut wird. Eine Renovation. Und er sein Friedensreich, sein Himmelreich aufbaut. Und als Schöpfer kann er das. Das Böse ist dann draußen weg. Und dann Kapitel 21, 22, eine neue Erde, ein neuer Himmel. Klar ist das ganz einfach dargestellt. Aber ich glaube, wer schon nur das begriffen hat, merkt, da hat Gott etwas vor. Da hat es einer im Griff. Wir nehmen einen nächsten Text dazu. Diejenigen, die die Bibel haben können, Apostelgeschichte 1, Vers 10 und 11 aufschlagen. Auch dort wieder. Die Jünger sind frustriert. Jetzt wäre doch eigentlich der ideale Zeitpunkt gewesen, damit Jesus mal auf die Pauke hätte schlagen können, sagen, jetzt kommt das neue Reich. Jetzt machen wir hier was Gutes draus. Aber der stirbt. Er kommt zwar dann zurück nach 3 Tagen, alle sind happy, und nach 40 Tagen kommt die Entrückung und der geht definitiv in den Himmel. Und da sind wir bei dem Text. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufschauten, das griechische Wort, das hier gebraucht wird, heißt, sie waren erstarrt, sie starrten gen Himmel, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Male 2 Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Also es sind Jünger, die schauen hinauf und sehen, wie Jesus verschwindet. Und dann sehen wir, wie Gott 2 Engel schickt. Und auch hier wieder die Botschaft. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Also wieder beides. Jesus ist gekommen. Und er kommt ein zweites Mal auf dieselbe Weise, wie er gegangen ist. Auch hier wieder, es ist nicht zu Ende. Gott hat einen Plan. Er wird wiederkommen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus der Mitte, aus dem Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Versuchen wir mal, das Gesamte etwas einzuordnen und zu verstehen. Wir haben von einer vorderen Kulisse gesprochen. Hoppla. Von einer Welt, mit der es zu Ende geht. Dann haben wir von der hinteren Kulisse gesprochen. Hier hellgelb dargestellt. Hier baut Gott längst ganz, ganz solid und bodenständig etwas auf. Denn er kommt wieder. Und er kommt nicht einfach für zu sagen, okay, ihr habt nicht viel Schlaues gemacht, sondern um uns in eine neue Welt hineinzunehmen. Und es ist unglaublich, hier vertieft dahinter zu schauen. Das können wir heute Morgen gar nicht, den ganzen Vorhang aufreißen. Auf der vorderen Kulisse hältst du es letztlich nur aus, wenn du auch die hintere Kulisse kennst. Die vordere Kulisse ist schön, wertvoll, und es gibt vieles in dieser Welt und in diesem Leben. Es gibt viel zu entdecken und es ist gewaltig, was uns hier geschenkt worden ist. Aber die Enttäuschung lauert ständig. Es passieren so viele Dinge, die ich von Gott her nicht einordnen kann. Warum? Wieso? Und Gott weint mit mir und sagt, ich verstehe es auch nicht, warum das der Mensch in diese Richtung läuft. Die Gesundheit wird einbrechen bei jedem von uns. Letztendlich wird jeder von uns an einer Krankheit sterben. Denn der Tod selber ist eine Krankheit, die Gott so nie geplant hat. Du kannst dich zwar einfrieren lassen und vielleicht in 1000 Jahren wieder auffrieren lassen, in der Hoffnung, dass es dann ein bisschen besser wird, aber ich denke nicht, dass es besser wird. Die Bibel sagt uns etwas ganz anderes. Aber die Bibel sagt, dass wir hier auf der vorderen Kulisse Trost und Ermutigung und Hoffnung bekommen, wenn wir wie im Hebräerbrief und in der Apostelgeschichte wissen, denn dieser Jesus, der aus eurer Mitte genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Gott hat es neu im Griff. Im Hintergrund hat er es komplett im Griff. Er zieht dort die Fäden. Und auf der vorderen Kulisse will er uns trösten und will immer wieder da oder dort uns erleben lassen, dass er da ist und auch schon hier sein Reich baut. Aber irgendeinmal merkst du, wenn du an einem Krankenbett sitzt, wo ein Mann mit der Tumordiagnose liegt, noch 3 Monate Lebenserwartung und dann einfach sagst, es kommt schon gut, den besiegen wir. Okay, und wenn nichts geschieht? Ich habe so viele Christen schon erlebt, die so gut gemeinte Ratschläge weiter, ah, wir schaffen das und jetzt kommt Heilung. Und derjenige, der krank war, war meist frustrierter als vorher. Oder wenn wir die Eltern trösten, der beiden Männer, die in Diguna gestorben sind, und sagen, ah, es kommt schon gut. Es hat schon irgendwo einen guten Hintergrund. Gott weiß schon, was er tut. Dann weiß ich nicht, ob wir einfach in die falsche Richtung trösten. Ich glaube, es ist nicht falsch, wenn wir Leute ermutigen und sagen, hey, Gott ist da, genau in dieser Situation. Aber dann einfach zu sagen, es kommt schon gut, Gott wird es schon irgendwie richten, ist einfach mal schwierig. Ich war eine Woche bevor, dass Ida starb, bei ihr. Ist ein bisschen anders, wenn du 99 Jahre alt bist. Dann kommt es einfach nicht mehr gut, also irgendwo ist mal fertig. Aber wenn du mit Ida darüber staunen kannst, sagen, Ida, wir sehen uns wieder, dann merkst du, wie dort ein Lachen oder wie sich das Gesicht aufhält und wir beide uns freuen dürfen, sagen, okay, hier ist es zu Ende. Hier war vieles schwierig, gerade in den letzten 3 Jahren ihres Lebens, fast nur noch im Bett. Jeder Knoche reibt auf dem anderen und du hast einfach nur noch Schmerzen. Und du fragst dich, Gott, warum? Und wir verstehen es nicht. Aber dann die hintere Dimension aufzuziehen und zu sagen, wow, Ida. Und wenn jemand vom Himmel geträumt hat, dann Ida. Aber dann miteinander darüber uns zu freuen. Und nicht einfach irgendwo so frommen Schmaus zu bringen und sagen, na, es kommt schon gut, komm, wir beten, dass die Schmerzen ein bisschen. Das ist alles gut, aber oft falscher Trost. Aber du stellst dir vielleicht die Frage, ja, kommt es denn wirklich gut? Und ich möchte mit euch noch etwas Faszinierendes anschauen. Im zweiten Teil aus Apostelgeschichte. Er wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Wir haben einen ersten grünen Bogen. Jesus kam auf die Welt. Und dieses Kommen war von unglaublich vielen Propheten vorhergesagt. Von Daniel im 6. Jahrhundert vor Christus, Jesaja, Jeremia, Micha, alle im 6., 7. Jahrhundert vor Christus, die schon vorausgesagt haben, dieser wird kommen. Er wird kommen aus der Linie von Abraham. Er wird ein Nachkomme David sein. Er wird von einer Jungfrau geboren. Er kommt in Bethlehem zur Welt. Er ist aber ein Nazarener. Einige sagen, ja, da hat irgendwo jemand im Nachhinein die Bibel neu erfunden, das alles so aufgeschrieben, dass es stimmt. Und die Bücher, zum Beispiel Jesaja, haben wir aus dem 2. Jahrhundert vor Christus Originalabschriften. Jetzt erklärt mir mal, ist einer ins 2. Jahrhundert zurückgereist und hat dort die Schriften geschrieben. Was in diesen Büchern Jesaja, Micha verheißen wurden, ist genau so eingetroffen. Und da kannst du nichts rütteln dran. Das ist eine Tatsache, die in der Bibel verankert ist. Und auch in anderer Literatur über die Bibel hinaus. Was damals verheißen wurde, bis ins 6. Jahrhundert vor Christus, ist damals genau eingetreten und hat sich genauso erfüllt. Wir werden am 18. September, wird Paul Veragut da sein, Bibel, Mythos oder Wahrheit, und wird nur über Daniel 11 reden. Wo wir über das noch einmal staunen können, sagen, wow, wenn du noch Zweifel hast, dann komm am 18. sind auch noch 3 Abende vorher, wo wir einfach schauen, Bibel, Mythos oder Wahrheit mit spannenden Gästen. Ihr findet hinten die Flyer mit gewaltigen Referaten, die uns etwas von dem aufzeigen können. Es ist nicht einfach Mythos, sondern da erfüllt sich Gottes Verheißung. Und nun hört gut zu, betreffs der zweiten Wiederkunft haben wir hier im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament, auch wieder unglaublich viele Verheißungen, wie Jesus wiederkommt, wie das Ganze abläuft. Also wenn wir sehen, dass es das erste Mal so genau aufgegangen ist, wer hat dann noch Zweifel, dass es auch im zweiten Mal genau so passiert, wie es hier drin steht? Das erste Kommen kam genauso, wie es vorausgesagt wurde. Das zweite Kommen wird genauso kommen. Ich glaube nicht, weil ich irgendeinen Eindruck habe, sondern ich glaube, weil ich weiß. Weil sich schon das erste Kommen, die ersten Verheißungen erfüllt haben, genauso die zweiten auch. Da hat es einer im Griff. Da plant einer, Gott selber, eine neue Welt. Und wir können auch bei den zweiten Kommen darum wissen. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, lesen wir eine ganze Menge darüber. Die erste Erwähnung möchten wir kurz anschauen. Offenbarung 1, Vers 7. Und er, Jesus, wird wiederkommen auf den Wolken. Und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Alle werden ihn sehen. Also vor 100 Jahren hätte das noch keiner geglaubt. Und gesagt, ja, wie funktioniert denn das heute mit Facebook und so weiter? Aber fast kein Problem mehr. Ich denke, es wird noch einmal ganz anders passieren. Aber es werden alle es sehen. Der Text geht weiter. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein, sagt hier Johannes. Hier werden uns Menschen berichtet, die weinen und heulen, weil sie merken, dass sie den Falschen gekreuzigt haben. Sie werden heulen, weil sie merken, dass sie etwas verpasst haben. Da werden Leute mit Schrecken entdecken, ich habe es doch gehört, warum habe ich nicht geglaubt? Wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich oft Radio und da läuft einfach, was läuft. Und da kam mal ein Rap. Der ging etwa so. Also ich kann den nicht rappen, aber ich lese ihn einfach, genau. Wir warten auf ein Wunder von oben, von Gott, aber ich glaube, wir haben es gerade verpasst. Wir warten auf ein Wunder von oben, von Gott, aber ich glaube, wir haben es gerade verpasst. Viele werden am Schluss einmal merken, ich bin einmal in der Kirche gesessen. Ich habe im Gottesdienst eigentlich gehört, ich hätte es wissen müssen. Aber ich habe es verpasst. Und ich wünsche, dass keiner von uns einmal sagen muss, ich habe es verpasst. Sondern dass wir mit Johannes sagen können, ja, Amen. So ist es. Aber in dieser Welt werden wir immer wieder verunsichert. So wie wir es in dem Beispiel, das Urs uns gezeigt hat. Wir wollen uns zwar fokussieren, sagen, jawohl, ich glaube daran. Aber in der Welt gibt es so viele Dinge, die uns verunsichern wollen. Und ich möchte heute mit der hinteren Kulisse euch helfen, wie einen Stopp zu machen. Sagen, hey, auch wenn hier alles drunter und drüber läuft, es gibt Hoffnung. Da baut einer ein neues Reich auf und da dürfen wir sicher sein. Aber in der Welt, sie will es nicht wahrhaben. Wie fatal es hier auf dieser Welt und in dieser Sache zu und her geht, zeigt uns eine Weihnachtsausgabe im Spiegel. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch die auch gelesen, unter dem Titel Vom Himmel hoch. Ja, ein Lied von Luther, und da werden zwei Personen interviewt. Zum einen ein Astrophysiker, der vieles von Gottes Schöpfung eigentlich weiß, über die Erde hinaussieht und eigentlich es besser wissen sollen. Und er schreibt in diesem Artikel, also im Interview wird er zitiert, wir sind durch Zufall hier. Wir sind hier, weil Moleküle den und dann erstaunlichen Weg von Bakterien zu Elefanten oder Menschen eingeschlagen haben. Es gibt keine Regeln, wie Moleküle sich verhalten sollen. Es ist und wieder erstaunlich und großartig, dass wir hier sind, aber es steckt kein Sinn dahinter. Menschliche Arroganz, die wir uns hier auf der vorderen Kulisse leisten. Und doch, der eine oder andere denkt, ja, könnte der nicht recht haben? Ist das mit Gott wirklich? Es wird auch ein Theologe zitiert. Auf die Frage, glauben Sie an einen kosmischen Schöpfer, an einen Designer, Antwort, ich weiß es nicht. Oder ich war vor einem Jahr in einer Abdankung und ich habe noch nie etwas so Trostloses erlebt. Also wenn der Pfarrer da vorne steht und sagt, ich weiß nicht, ob es weitergeht, aber wir wollen uns freuen, was wir an der Person gehabt haben. Und es war schön, doch mit dir erinnern wir uns daran, wie gut es war. Aber wie es weitergeht, mal schauen. Denke ich, der hat einen Beruf verfehlt. Aber so läuft es heute. Und das ist das, was auf der vorderen Ebene abläuft. Warum weise ich euch auf das hin? Weil ich möchte, dass ihr sensibel seid in der Thematik. Vorsichtig. Hier kann vieles tödlich sein für unseren Glauben, weil es uns verunsichert, blind machen will für die hintere Kulisse. Und darum ist es so wichtig, in der Bibel zu lesen, die Bibel zu studieren. Wir werden ja nach den Herbstferien essentiell eigentlich Basics miteinander anschauen, fast kindergartenmäßig. Aber weil wir nicht mehr in die Bibel schauen, 80% lesen praktisch auch unter uns, vielleicht ist es bei uns ein bisschen anders, aber wir lesen die Bibel nicht mehr, wieder neu das zu entdecken, was die Bibel uns sagt. Damit wir nicht müde werden. Paulus sagt mal in 2. Korinther 4, 16 bis 18, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Möge auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Auf der vorderen Kulisse wird es schwierig, ist immer schwierig, ist der Zerfall da. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Hier nimmt Paulus eigentlich das auf und sagt, Leute, es ist schwierig. Vieles läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Vieles, was wir von Gott anders erwarten würden. Aber das ist die eine Seite. Richtet euren Blick auf das, nicht was wir sehen, sondern auf das Unsichtbare, was uns in Gottes Wort verheißen wird. Und wir könnten heute noch ganz viel in der Offenbarung miteinander anschauen, verschiedene Texte anschauen, die uns einfach nur Mut machen, uns trösten. Ich möchte zum Abschluss nur noch einmal auf den Text aus Offenbarung 1, Vers 7 und 8 zurückkommen. Wir dürfen bereits, wie wir gehört haben, gewiss sein und daran festhalten, was wir heute schon gelesen haben. Und er, Jesus, wird wiederkommen, auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Und du kannst sagen, Blödsinn. Oder du kannst sagen, ja, Amen. Daran will ich mich festhalten. Diese hintere Kulisse, da kommt was auf uns zu. Nebst viel Not einfach einer, der das Ende im Griff hat, in der Hand hat. Und Vers 8. Ich, Jesus, bin das A, das Alpha und das O, das Omega. Dies sind die ersten und die letzten Buchstaben. Man könnte auf in unserem Alphabet, ich bin das A und das Z. Ich bin der Anfang und das Ende, wie bei einem Buch. Ich habe den Anfang wie das Ende in der Hand. Und in diesem Bild gesprochen können wir sagen, Gott hat es absolut im Griff. Aber die einzelnen Seiten, die in diesem Buch geschrieben werden, auch vieles, was in hier auf der Welt läuft, das hat er losgelassen. Und Gott will niemanden dazu zwingen, das zu sehen, sondern er lädt Menschen dazu ein und sagt, es ist mir nicht entglitten. Aber wir müssen neu anfangen. Mit dieser Welt kommt es nicht gut. Ich habe es schon vor einer Woche gesagt, mit der vorderen Kulisse kommt es nicht gut. Gott hat sie aus der Hand gegeben und ringt darum, mit uns neu anfangen zu können. Jesus sagt, ich bin der, der ist und war und der da kommt. Unaufhaltsam. Es kommt. Und seien es 1000 Artikel, die uns etwas anderes berichten wollen. Es kommt am Ende gut in Gottes neuem Reich. Wenn wir das begriffen haben, dann kann man nicht mehr anders als sagen, ja und Amen, diesem Gott will ich vertrauen. Da können wir Christsein nicht mehr spielen. Da können wir eigentlich nur vor Gott stehen und sagen, wow, danke. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn wir vieles hier nicht verstehen. Uns an dem festhalten, aber auch immer wieder erleben, wie diese hintere Kulisse auch in unsere Welt hineindringt. Wie Wunder geschehen, wie Menschen neuen Mut bekommen. Gott ist nicht einfach ein Gott, der sich nur zurückgezogen hat, sondern der hier hineindringt. Und wir möchten eine Zeit haben, wo wir einfach vor Gott kommen. Ich möchte euch bitten, nach vorne zu kommen. Und vielleicht bist du schon 20, 30, 50 Jahre Christ. Dann lasst uns heute gemeinsam vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt dies bezeugen. Ja, Amen, so ist es. Es ist nicht einfach Science Fiction oder irgendeine Idee, sondern das, was Gott uns bezeugt in seinem Wort. So wie er das erste Mal gekommen ist, wird er auch das zweite Mal kommen. Vielleicht hat jemand Fragen. Ich lade euch ein, während der Lobpreiszeit nach hinten zu kommen, vielleicht zum Gebet. Vielleicht brauchst du gerade Ermutigung für deinen Alltag. Aber lasst uns noch einmal einen kurzen Moment diesen Text anschauen. Offenbarung 1, 7 bis 8. Bevor wir dann gemeinsam einstimmen wollen, das Lied Heilig, Heilig, vor diesen Gott kommen wollen. Vielleicht können wir zu diesem Lied, wenn du sagst, ja, Amen, einfach als Bekenntnis aufstehen. Für einige ist es vielleicht komisch zu sagen, ah, als Gruppendruck, darfst du auch sitzen bleiben. Aber ich möchte euch aufrufen, sagen, hey, wenn du sagen kannst, ja, Amen, dann steh auf und wir kommen vor Gott und sagen, wow, wir haben einen gewaltigen Gott, der es im Griff hat. Der, auch wenn in dieser Welt nicht alles so läuft, wie wir das uns vorstellen, wie sich Gott das wünscht und vorstellt. Es kommt gut, weil er im Hintergrund etwas Gewaltiges am Vorbereiten ist. Ich lade euch dazu ein.